Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Mein nächster Gast, der wollte mal für so ein Jahr raus, so raus aus dem Alltag, sich eine Auszeit nehmen, um einfach mal um die Welt zu reisen. Aber jetzt nicht mit dem Auto, auch nicht mit dem Fahrrad und auch nicht auf einem Pferd, sondern mit einem Motorrad. Und das war ziemlich lange Christian Vogels Traum und den hat er sich jetzt erfüllt. Er war 333 Tage unterwegs, ist durch 22 Länder gefahren, unter anderem durch Pakistan, Indien und die Mongolei. Und daraus hat Christian einen Film gemacht. Egal was kommt, so heißt er, und der kommt nächste Woche in die Kinos. Christian, mit dem Motorrad unterwegs hat man ja nicht so viel Platz, ne? Was hattest du so alles dabei?
Ich bin auf jeden Fall mit viel zu viel losgefahren, das kann man schon mal sagen. Ich glaube, all das, was man so braucht, um autark unterwegs zu sein.
Also eine Zahnbürste, ein Zelt, ein Schlafanzug. Gab es irgendwas, was du gar nicht gebraucht hattest, was du dabei hattest?
Ja, ich bin tatsächlich mit einer Computermaus losgefahren und habe dann auch nach anderthalb Wochen gedacht, Mensch, Vogel, das hättest du ja auch schenken können. Also die Computermaus ist so sinnbildlich für einige Sachen, die ich dann auch so peu à peu entweder nach Hause geschickt habe oder verschenkt habe.
Die Computermaus, die hast du wahrscheinlich auch nicht gebraucht, als du bei einer Nomadenfamilie gewohnt hast in der Mongolei. Wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal.
Ich bin auf die Idee gekommen, einmal alleine durch die Mongolei zu fahren, was sich als etwas schwieriger herausgestellt hat, als ich mir das so vorgestellt habe. Weil ich ja gar nicht so richtig darauf vorbereitet war, auf das, was da so kommt. Das heißt auch diese Wüste und diese Einsamkeit. Und ich habe auch meine Fahrkünste völlig überschätzt. Und
Es keine Wege durch die Wüste gab und du da mit deinem Motorrad dann da unterwegs warst.
Es gibt im Grunde genommen fast keine Straßen in der Mongolei. Und die Pisten, die es da gibt, die ändern sich auch täglich so ungefähr. Und diese Nomadenfamilie hat mich im Grunde genommen nach ein paar Tagen, als ich völlig entkräftet war, hat diese Nomadenfamilie mich aus dieser Wüste gebracht. Die sind im Grunde genommen mit so einem Mini-Truck da vorbeigekommen und haben, obwohl man ja nicht ein Wort von dem versteht, was der andere so sagt, haben die mich mitgenommen nach Hause.
Also ein glücklicher Zufall, kann man sagen.
Das kann man sagen, ja, genau.
Und wie sah es bei denen aus?
Das soll gar nicht so negativ klingen, aber sehr, sehr spärlich. Das heißt, doch sehr reduziert auf das Nötigste. Man sieht, dass diese Jurte dafür geschaffen ist, dort auch wieder abgebaut zu werden, in regelmäßigen Abständen oder auch woanders wieder aufgebaut zu werden. Und den Fernseher gibt es trotzdem mit Satellitenschüssel und ein kleines Stromaggregat, auch so ein ganz kleines Solarpanel auf dem Dach. Man spürt direkt, dass sie sehr gläubig sind. Das heißt, auch sehr viele religiöse, Artikel finden sich in dieser Jurte.
Und welcher Glaube?
Das kann ich gar nicht genau sagen. Also ich glaube, dass das in der Mongolei auch ganz stark verschwimmt, diese unterschiedlichen Glaubensrichtungen, die es dort gibt. Auch es gibt ja auch in Teilen diesen russisch-orthodoxen Einfluss. Es gibt den Hinduismus, es gibt den Buddhismus in der Mongolei. Wo genau die Familie stand, kann ich gar nicht sagen.
Du hättest sie ja auch nicht fragen können, weil ja sprachlich so ein bisschen, war ja ein bisschen schwierig.
Das kann man sagen, ja. Also im Grunde genommen alles nur mit Händen und Füßen. Und nebenbei wird gekocht. 1,50 Meter weiter wird dann auch irgendwie das Lamm zerlegt oder Jackkäse produziert. Also alles in diesem einen Raum.
Hattest du denn so ein Gastgeschenk? Hättest ja die Maus da lassen können.
Hätte ich, ja. Obwohl es gar nicht so abwegig ist. Also es gibt schon viele Nomadenfamilien, die trotz dieses traditionellen Lebens auch einen sehr zukunftsorientierten Lebensstil führen, wenn man das so sagen kann. Also viele Nomadenkinder oder Jugendliche gehen studieren in Ulaanbaatar. In Teilen sind die Familien auch gar nicht so, in Anführungsstrichen, arm, wie man das so meint. Je nachdem, wie groß auch natürlich diese Herden sind, die haben. Aber ein Gastgeschenk, so hatte ich nicht bei. Ich habe von ihnen aber was bekommen.
Was hast du gekriegt?
Dazu muss man sich den Film angucken.
Oh,
ja, Spoiler.
Bam. Meine Güte. War das denn so die spektakulärste Übernachtung in dieser Jurte oder gab es da noch eine andere Übernachtung, wo du sagst, oh, das war die spektakulärste? Wenn du jetzt sagst, das muss man den Film gucken, dann höre ich sofort auf, mit dir zu sprechen.
Nein, also da gab's die völlig unterschiedlichsten Orte. Also ich habe auf Tankstellen übernachtet in Kanada. Ich habe irgendwo gezeltet am Rand der Straße in Russland. Ich habe in einem Arbeiterwohnheim gelebt eine Weile, ein paar Wochen lang in Indien. Und das war, wenn man das zu spektakulären Übernachtungen zählt, das gehört auf jeden Fall dazu.
Egal was passiert, so heißt Christians Vogel Film. Der hat einen Film gemacht. Er wollte nämlich unbedingt eine Weltreise mit dem Motorrad machen und sich einen Traum zu erfüllen. Den Traum hat er schon mit 16 gehabt. Über 20 Jahre später hat er es dann gemacht. Er war fast ein Jahr unterwegs in 22 Ländern. In Pakistan, in den USA, in der Mongolei, in China. Und unter anderem hat er in einem indischen Arbeiterwohnheim gewohnt. Christian, wie ist es dazu gekommen?
Ich hatte in Indien einen recht schweren Motorradunfall, der diese komplette Reise in Frage gestellt hat. Das fällt mal vorweg. Und ich bin dann nach mehreren Tagen in einer Industrievorstadt von Delhi, bin ich in einem Arbeiterwohnheim gelandet.
Du hattest dir, Rippen gebrochen und die Hand gebrochen, oder was war das?
Ja. Genau, ich habe mir das Kahnbein gebrochen, also eine der Mittelhandknochen, und zum zweiten Mal auf dieser Reise meine Rippen. Und Prellungen, Schürfwunden und alles, was man so davon trägt bei so einem Unfall. Und damit bin ich irgendwie nach einigen Tagen, bin ich dann in diesem Arbeiterwohnheim gelandet. Und,
weil du konntest da nicht weiterfahren, weil du ja verletzt warst dann.
Das zum einen, und zum anderen war mein Motorrad kaputt. Dieses Motorrad habe ich dann, ja, auch nach mehreren Tagen habe ich das geschafft, in eine Werkstatt zu bringen, wo ich annähernd die Idee hatte, dass es da erstmal richtig ist. Ich wusste bis dato auch gar nicht so richtig, dass meine Rippen gebrochen sind. Beziehungsweise, ich habe das natürlich schon geahnt. Ich habe noch weniger geahnt, dass meine Hand gebrochen ist. Ich habe einfach nur diese Schmerzen gehabt und habe mir eingebildet, dass das alles verstaucht ist. Zumindest hat man mir das auch in einem allerersten Krankenhaus in einer Provinz in Indien da gesagt. Und genau.
Das heißt, du steckst und hast da festgesteckt, kann man sagen. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, jetzt musst du ja irgendwo schlafen. Ich nehme dich mit hier in so ein Arbeiterwohnheim. Oder wie ist das gelaufen?
Im Grunde genommen, ja. Also ich war in dieser Werkstatt. Und in Indien ist es so, dass gerade vom Land junge Männer natürlich ausziehen, weil es dort natürlich kein Geld zu verdienen gibt, die dann irgendwo in diesen Industrievorstädten landen, beispielsweise auch in diesen Industrievorstädten in Delhi, und die dann, das ist natürlich eine Geschäftsidee, dann bilden sich diese PGs, wie die das nennen, im Grunde genommen wie so eine Art Hostel, halt nur für Menschen, die da arbeiten. Und einer dieser Mitarbeiter aus dieser Werkstatt, der hat mich dann im Grunde genommen mitgenommen, ja.
Arbeiterwohnheim in Indien klingt wie, weiß ich nicht, 5 Männer in einem Raum.
8.
8? Ihr wart zu 8 in einem Raum?
Ja. Genau. Mhm. Das ist so gang und gäbe, ja.
Und wie war das? Also erzähl mal.
Du bist unendlich reich, wenn du eine derartige Motorradweltreise machen kannst. Zumindest ist das natürlich die Perspektive von Indern. Alleine die Tatsache, dass du in dieses Land einreist und wieder ausreisen kannst, macht dich schon unendlich reich. Was ich damit sagen will, das schafft natürlich auch Hürden. Das heißt, du bist mit diesen Männern, die dich in Teilen gar nicht verstehen oder halt auch in Teilen auch Englisch sprachen, aber es schafft sehr große Hürden. Und das schafft eine sehr große Distanz, die man erst nach Tagen oder Wochen erst abbauen kann.
Also die haben die sich nicht getraut, dich anzusprechen, oder wollten die von dir Geld haben, wollten von dir Unterstützung, oder vielleicht kannst du mal beschreiben, wie so denn dein Alltag da aussah in diesem Wohnheim.
Also es gab im Grunde genommen 3-mal am Tag was zu essen. Für alle halt dasselbe, ganz klassisch indisches Roti und zerkochte Linsen und Eier.
Wer hat das gekocht?
Die haben im Grunde genommen so einen Koch für diese in Teilen 50 Leute, die da leben. Und genau, ich habe im Grunde genommen dasselbe gegessen wie alle anderen auch. Und es gab Leute, denen war das auch irgendwie unheimlich, weil klar, das ist dieser Deutsche, der hat irgendwie einen Unfall und sein Motorrad steht hier irgendwo nebenan in der Werkstatt.
Und die fragen sich, warum geht der nicht in ein Hotel oder was will der hier, ja, unter uns? Ne? Das ist uns suspekt.
Im Grunde genommen ja, und es gab halt auch Leute, die im Grunde genommen sehr offensiv waren. Ich will nicht sagen aggressiv waren, das vielleicht nicht, aber wo die schon sehr, sehr schnell gefragt haben, was verdienst du, wo kommst du her und warum machst du das und deine Familie und also sehr, sehr fordernd auch in Teilen, sehr, sehr forsch.
Hattest du auch Angst?
Die ersten 2-3 Tage war mir schon etwas mulmig.
Warum bist du nicht in ein Hotel gegangen?
Weil ich das Geld nicht hatte. Weil ich wusste, oder ich habe schon gespürt, das dauert hier jetzt eine ganze Weile. Irgendwie innerlich habe ich gemerkt, bis dieses Motorrad repariert ist vielleicht. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass meine Hand wirklich gebrochen ist. Aber ich habe schon gespürt, das dauert eine Weile. Und ich wusste, ich habe das Geld nicht. Ich kann nicht in irgendein Hotel gehen. Gerade in dieser Industrievorstadt kostet auch das Hotel 80 Euro in der Nacht, weil wenn der Siemens-Manager aus Frankfurt darunter fliegt und dort die Gummiteile, die da gefertigt werden, unter katastrophalen Bedingungen begutachtet, schläft er in diesem Hotel. Und das wissen diese Hotels natürlich. Und ich konnte mir das einfach nicht leisten.
Das war ja so die Zeit, so gerade so quasi die Hälfte rum, ne, würde ich so sagen. War das so der Moment, wo du dachtest, okay, ich fahre jetzt nach Hause, komm, egal jetzt.
Ja, es gab diesen Moment, wo für mich diese Reise vorbei war. Also ich hätte auch gar nicht nach Hause fahren können, weil das Motorrad im Grunde genommen kaputt war und ich kaputt war, wenn man das so sagen kann.
Mitten in der Wüste in der Mongolei, ein Motorradfahrer fällt, der Fahrer, der stöhnt auf, kniet erschöpft, atmet schwer, er könnte echt verletzt sein, man weiß es nicht. Mit aller Kraft versucht er, das Motorrad gerade hinzustellen. Ich beschreibe gerade eine Szene aus dem Film von Christian Vogel, Egal was kommt, so heißt der Film. Es ist eine Reportage über seine Weltreise mit dem Motorrad und die Szene, das ist eine echte Szene, also es ist jetzt kein Spielfilm mit Schauspielern. Was mich daran irritiert, Christian, es sieht echt so aus, als ob es dir gerade super schlecht geht, aber du schaffst es immer noch vorher, die Kamera rauszuholen und dich selbst zu drehen?
Ja, also nicht immer. nicht immer. Es gab auch genug Momente, wo das nicht ging. Ich wusste ab einem gewissen Zeitpunkt, also die ersten beiden Monate, ich bin ja in den USA losgefahren, die ersten beiden Monate habe ich zum Beispiel ganz, ganz wenig gefilmt, weil unter uns gesagt, mich das völlig angenervt hat. Mich hat das völlig, der Arsch tat mir weh, mein Rücken tat mir weh und alles scheiße und irgendwie und bis ich so auf der Straße angekommen war, das hat mich auch vieles genervt und deswegen habe ich das gar nicht gedreht.
Das heißt, du bist nicht los und hast gesagt, ich mache eine Weltreise mit dem Motorrad und drehe, sondern das ist später entstanden.
Genau. Ich hab ein Jahr Auszeit gehabt und wusste, ich will eigentlich ein Jahr lang raus hier aus allem und habe dann den Fehler gemacht, den andere Berufskollegen auch schon gemacht haben. Ich habe dieser Versuchung nicht widerstanden. Ich bin dann irgendwann, eigentlich für mich war dann der Anspruch, ich muss das dokumentieren oder ich möchte das dokumentieren. Und beispielsweise diesen Moment, den du beschreibst, nach ein paar Tagen, als ich so erschöpft war in der Mongolei, ich wusste halt, wenn ich nicht auf diesen Knopf drücke, wenn ich das nicht tue, wenn ich die Kamera nicht dahin lege und drücke nicht auf diesen Knopf, wirst du diese Geschichte niemals erzählen können.
Aber du hast doch schon auch bei den Verabschiedungsszenen am Flughafen dich drehen lassen. Mit deiner Familie, wie ihr euch verabschiedet, wie du dich von deiner Freundin verabschiedest.
Genau, also es gibt, im Grunde genommen sind 95% dieses Films, das ist im Grunde genommen das Material, was ich gedreht habe, also während dieser Reise. Und vorher und nachher gab es Menschen, also gerade vorher, die Kollegen, auch alle Kinder des Fernsehens, die dann auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, Christian, ja, ich weiß, du willst es eigentlich nur irgendwie dokumentieren, aber ja, lass uns das doch mal drehen. Vielleicht kannst du das ja später gebrauchen. Und
dann ist daraus nicht eine Insta-Story geworden, ja, sondern ein Kinofilm von 90
genau.
Minuten.
Und ich habe dann auch gesagt, ja, klar, das klingt ja irgendwie logisch und dann lass uns das mal drehen und dann hat man das irgendwie. Das ist halt diese Fernsehkrankheit auch irgendwie, dass du irgendwie weißt, dass du das drehen musst.
Der Titel deines Films, der nächste Woche ins Kino kommt, Egal was kommt, ist der Titel. Ist das jetzt so deine Lebensphilosophie? Also kannst du sagen, bist du jetzt entspannter geworden nach der Reise oder wie hat sich das so für dich verändert?
Zufriedener. Ich bin, glaube ich, zufriedener geworden. Also zufriedener, weil ich für mich ganz persönlich etwas gemacht habe, was sehr lange in mir schlummerte, was ich sehr lange wollte. Das macht mich irgendwie ein bisschen zufriedener. Zufriedener allerdings auch, weil ich merke, nach dieser Reise ich habe keine Probleme. Ich habe eigentlich keine wirklichen Probleme. Ich habe Dinge gesehen und Menschen kennengelernt, die wirklich Probleme haben. Und wenn man dann so wieder hier ist, nach einer Weile, es gibt viele Momente, wo man das so im Kleinen realisiert. Wo man im
Zum
Kleinen,
Beispiel, hast du einen Moment auf deiner Reise, wo du das so gedacht hast?
Ja, oder jetzt im Nachhinein. Also ich war unter anderem in Pakistan, ich war in Multan, ich habe dort in Multan jemanden kennengelernt, habe auch ein paar Tage bei ihm gelebt. Und dann bricht man mit, also vor gut einer Woche gab es, glaube ich, einen Anschlag in Multan, 1 Kilometer entfernt von dem Haus, wo er lebt. Und ich habe keine Probleme. Das ist das, was einem dann einfällt. Und das macht auf irgendeine Art und Weise, macht mich das persönlich auch irgendwie zufriedener mit dem, was man irgendwie hat. Und das ist das, glaube ich, was das mit einem macht.
Jetzt, wo deine Reise vorbei ist, gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich, wenn ich jetzt nochmal losziehen würde, anders machen?
Es gibt eine Sache, die ich anders machen würde. Ich würde nicht mehr alleine fahren.
Echt?
Ja, es gibt...
Aber es gibt doch so Verfechter, die sagen, Alleinreisen ist gut, da muss man lernen, sich selbst zu ertragen, in Anführungsstrichen, und lernt sich dann am besten kennen.
Aber das habe ich gehabt. Das habe ich auf dieser Reise lang und schmutzig gehabt.
Reicht jetzt, ne?
Ja, und es gibt da jemanden, mit dem ich das jetzt zusammen machen würde, ja.
Seine Freundin Miriam, sie ist auch Thema im Film. Christian Vogel hat eine Weltreise gemacht mit seinem Motorrad und hat sich damit einen Traum erfüllt, den er schon mit 16 gehabt hatte. Über ein Jahr war er unterwegs, durch 22 Länder ist er gefahren. Und wenn ihr auch eine besondere Reise gemacht habt oder vielleicht sogar vorhabt, zum Beispiel, weil ihr das erste Mal nach Indien fahrt, um euren indischen Freund mit fast 1000 Leuten zu heiraten, oder weil ihr besondere Orte besucht auf Reisen, besondere Vogelarten erforscht um die Welt oder die Architektur von Tankstellen euch auf der Welt anguckt. Was auch immer, meldet euch mail@deutschlandfunknova.de. Ich freue mich auf eure Geschichten.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.